Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
Ich achte stets das Individuum und hege eine unüberwindliche Abneigung gegen Gewalt und gegen Vereinsmeierei. Aus allen diesen Motiven bin ich leidenschaftlicher Pazifist und Antimilitarist, lehne jeden Nationalismus ab, auch wenn er sich nur als Patriotismus gebärt.
So Albert Einstein, ein Wissenschaftler, der sich für den Weltfrieden engagiert hat. Einstein, der Weltverbesserer, aber auch Einstein, der Atomphysiker, der sich damals in den USA für den Bau der Atombombe eingesetzt hat. Aus Angst vor Hitler-Deutschland, vor der vernichtenden Kraft der Nazis. Verständlich, diese Angst, aber furchtbar, dass die Bombe dann wirklich gefallen ist. Die Bilder von Hiroshima und Nagasaki haben sich ins Gedächtnis eingebrannt. Einstein war erschüttert. Wie sollte er vorher wissen, was die Bombe anrichten würde? Nach dem Zweiten Weltkrieg setzt er sich für internationale Rüstungskontrollen ein. Die Angst vor einem atomaren GAU treibt nicht nur ihn um. Eine ganze Generation ist davon traumatisiert. Wissenschaftler haben die Atomspaltung erforscht und vorangetrieben. Sie sind stolz auf die neuen Möglichkeiten. Aber auf einmal erkennen sie die Kehrseite ihrer Erfindungen.
Unsere Wissenschaft ist schrecklich geworden. Unsere Forschung gefährlich. Unsere Erkenntnisse tödlich. Es gibt für uns Physiker nur noch die Kapitulation vor der Wirklichkeit. Sie ist uns nicht gewachsen. Sie geht an uns zugrunde.
Sagt Johann Wilhelm Möbius im Theaterstück Die Physiker. Er ist die Hauptfigur bei Friedrich Dürrenmatt. An ihm demonstriert der Literat das Dilemma, das auch Einstein zeitlebens beschäftigt hat. Die Wissenschaft ist genial und grausam zugleich. Fortschritt und Niedergang in einem.
Es gibt Risiken, die man nie eingehen darf. Der Untergang der Menschheit ist ein solches. Was die Welt mit den Waffen anrichtet, die sie schon besitzt, wissen wir. Was sie mit jenen anrichten würde, die ich ermögliche, das können wir uns denken.
Einstein hat mit eigenen Augen gesehen, was die Atombombe anrichten kann. Seine Konsequenz war, sich politisch zu engagieren, sich dafür einzusetzen, dass sich Hiroshima und Nagasaki nicht wiederholen. Dürrenmatt denkt sich für seinen genialen Physiker Möbius einen anderen Weg aus.
Auf der Universität winkte Ruhm, in der Industrie Geld. Beide Wege waren zu gefährlich. Ich hätte meine Arbeiten veröffentlichen müssen. Der Umsturz unserer Wissenschaft, das Zusammenbrechen des wirtschaftlichen Gefüges wären die Folgen gewesen. Die Verantwortung zwang mir einen anderen Weg auf. Ich ließ meine akademische Karriere fahren, die Industrie fallen und überließ meine Familie ihrem Schicksal. Ich wählte die Narrenkappe, ihr wisst wie. Ich gab vor, der König Salomo erscheine mir und schon sperrte man mich in ein Irrenhaus.
Möbius spielt den Verrückten. Er meint, die Welt würde so nie etwas von seinen Erfindungen erfahren. Das Irrenhaus könnte bei Dürrenmatt sinnbildlich für den Elfenbeinturm der Wissenschaft stehen, meint der Schweizer Ulrich Weber. Er hat seine Doktorarbeit über seinen Landsmann Dürrenmatt geschrieben und verwaltet dessen Nachlass im Schweizerischen Literaturarchiv. In den Physikern von Dürrenmatt geht es seiner Ansicht nach um eine zentrale Frage.
Die Frage ist ja die, ob es wirklich möglich ist, sozusagen für einen Physiker, der sieht, ich kann meine Entdeckungen der Welt nicht zur Verfügung stellen, weil die Gesellschaft gewissermaßen nicht so weit ist, dass sie verantwortungsvoll damit umgehen kann, ist es möglich, ein einmal gedachtes Wissen zurückzuhalten, zurückzunehmen?
Dafür sieht Möbius im Stück zunächst nur eine Lösung. Er ermordet eine Krankenschwester, die sich in ihn verliebt hat. Sie hat ihn durchschaut, weiß, dass er ein begnadeter Physiker ist, weshalb sie nun eine Gefahr für Möbius darstellt. Denn der möchte weiterhin unerkannt bleiben und den Irren spielen. Er will sein Wissen hinter den Anstaltsmauern verbergen und nicht mit Schwester Monika fliehen, obwohl auch er sie liebt.
Ich mache Licht.
Warte noch. Komm zu mir.
Du hast Tränen in den Augen.
Du auch?
Vor Glück.
Was ist geschehen?
Ich habe Schwester Monika Stettler erdrosselt.
Dürrenmatt spinnt um die Frage, welche Verantwortung Wissenschaftler für ihre Erfindungen übernehmen müssen, ein Kriminalstück mit 3 Morden. Die anderen Morde begehen 2 weitere Physiker. Auch sie sind Patienten derselben Einrichtung, gelten als geistig verwirrt, obwohl sie es in Wirklichkeit gar nicht sind. Einer nennt sich Einstein, der andere gibt sich für Newton aus. Auch Newton ermordet seine Krankenschwester, die im Begriff war, sein Geheimnis zu lüften. Der Inspektor ist machtlos. Er kann einen Menschen, der als geistig krank gilt, nicht verhaften und als Mörder behandeln. Das führt im ersten Akt zu einem grotesken Dialog zwischen dem vermeintlich verrückten Wissenschaftler und dem Inspektor.
Möchten Sie mich verhaften, weil ich die Krankenschwester erdrosselt? Oder weil ich die Atombombe ermöglicht habe?
Aber Albert!
Richard! Wenn Sie da neben der Tür den Schalter drehen, was geschieht?
Das Licht geht an.
Sie stellen einen elektrischen Kontakt her. Ach ja, verstehen Sie etwas von Elektrizität?
Ich bin kein Physiker.
Ich verstehe auch wenig von ihr. Ich stelle nur aufgrund von Naturbeobachtungen eine Theorie über Sie auf. Diese Theorie schreibe ich in der Sprache der Mathematik nieder und erhalte mehrere Formeln. Dann kommen die Techniker. Sie kümmern sich nur noch um die Formeln. Sie gehen mit der Elektrizität um wie der Zuhälter mit der Dirne. Sie nützen sie aus. Sie stellen Maschinen her und brauchbar ist eine Maschine erst dann, wenn sie von der Erkenntnis unabhängig geworden ist, die zu ihrer Erfindung führte. So vermag heute jeder Esel, eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Oder eine Atombombe zur Explosion. Und nun wollen Sie mich dafür verhaften, Richard? Das ist nicht fair.
Ich will Sie doch gar nicht verhaften, Albert.
Nur weil Sie mich für verrückt halten? Aber warum weigern Sie sich nicht, Licht anzudrehen, wenn Sie von Elektrizität nichts verstehen? Sie sind hier der kriminelle Richard.
Auf einmal stehen die Verhältnisse Kopf. Nicht Newton wird für seine Taten haftbar gemacht, sondern der Inspektor als Krimineller beschimpft. Dürrenmatt gelingt ein Kunstgriff. Der ernste Stoff, es geht um Leben und Tod, um die Erfindung der Atombombe, um die Gefahren der Wissenschaft an sich, kommt als Kriminalstück ganz leicht daher. Dürrenmatt bezeichnet sein Werk sogar als Komödie. In einem Interview aus dem Jahr 1962, dem Jahr, in dem die Physiker uraufgeführt werden, sagt er:
Ich gehe vom Komödiantischen aus, vom Einfall, um etwas ganz Unkomödiantisches zu tun, den Menschen darzustellen. Die Bühne deutet die Welt nur unabsichtlich, absichtlich nutzt sie dagegen mit einer gewissen Schadenfreude, ich will das ruhig zugeben, die komödiantischen Möglichkeiten aus, welche die Welt ihr bietet.
Komödie und Kriminalfall versus Atomkrieg und Weltuntergang. Diese entgegengesetzten Pole erzeugen eine ganz besondere Spannung, so Ulrich Weber.
Es ist wirklich ein Katastrophenszenario. Eben Dürrenmatt fängt wirklich auf dem Ton der leichten Komödie an. Er hat das mal auch als Mausefalle bezeichnet, mit der er gewissermaßen das Publikum reinlockt. Es ist da heiter gestimmt und amüsiert sich. Also er hat ja auch immer diese pointierten Sprüche bereit, sentenzhafte Formulierungen, auch witzige. Und also lockt gewissermaßen das Publikum auf dieser heiteren Note ins Stück und dreht dann immer wieder eben eine Note weiter, bis das eben in diesem rabenschwarzen Schluss endet, wobei eben durchaus immer auch die Distanz eigentlich bewahrt bleibt. Für ihn ist das Komische eigentlich ein Mittel, das man durchaus mit Brechts Verfremdungseffekten vergleichen kann.
Bertolt Brecht war wichtig für Dürrenmatt. Seit den 1940er Jahren kannten sich die beiden auch persönlich. Es gab mehrere Treffen. Damals mussten sich alle Literaten an Brecht messen lassen, wobei sich Dürrenmatt auch klar von ihm abgrenzt.
Ich berufe mich nicht auf Brecht, man will mich mit Brecht verhaften, das ist ein Unterschied. Ich kann es mir gar nicht leisten, mich mit Brecht zu beschäftigen. Ich muss schließlich selber schreiben. Und wenn ich schreibe, stört mich jeder andere Schriftsteller, auch Aristophanes, auch Shakespeare, alle. Und im Übrigen kommt Literatur nicht durch Beschäftigung mit Literatur zustande, sondern durch Bewältigung von Welt. Schreiben ist das Bewältigen der Welt durch die Sprache.
Die Welt der Wissenschaft beschreibt Bertolt Brecht mit einem Stück über Galileo Galilei. Darin erscheint der Wissenschaftler durchaus noch als Segen für die Menschheit, als jemand, der mit seinen Forschungen die Mühseligkeit der menschlichen Existenz erleichtert, wie Brecht es ausdrückt. Galileo Galilei entsteht 1931. Genau 30 Jahre später, 1961, schreibt Dürrenmatt sein Stück über die Physiker. Er hat sich, anders als viele seiner Schriftstellerkollegen, zeitlebens intensiv mit den Naturwissenschaften, insbesondere der Physik, beschäftigt. Er erkennt den enormen Einfluss, den neue Technologien, wie zum Beispiel die Eisenbahn oder das Telefon, auf die Menschheit haben, sieht sie aber immer kritisch.
Was er Brecht gegenüberstellt, ist eigentlich eine viel größere Skepsis gegenüber der Berechenbarkeit letztlich auch der Wissenschaft oder dessen, was mit der Wissenschaft geschieht. Dürrenmatt hat eigentlich nicht recht daran geglaubt, dass sich die Gesellschaft perfektionieren lasse. Für ihn sind das immer wieder streitende Kräfte, die in einer Gesellschaft einander gegenüberstehen. Und man kann froh sein, wenn es sozusagen in der Geschichte humanere Perioden gibt. Aber er glaubt nicht an eine Perfektibilität des Menschen und an einen gesellschaftlichen Fortschritt, der kontinuierlich und unumkehrbar ist. Oder eben auch an eine revolutionäre Wende, wie sie Brecht bis zu einem gewissen Grad auch vertreten hat.
Wobei der Zuschauer bis weit in den zweiten Akt hinein hinters Licht geführt wird und auf einen ehrenwerten Ausgang hoffen kann. Denn Möbius opfert sich für die Menschheit. Er verlässt seine Familie, spielt den Irren, lebt in einer Anstalt und lehnt auch den Heiratsantrag seiner geliebten Krankenschwester Monika ab. Auch den Angeboten seiner beiden Mitinsassen Newton und Einstein widersteht er. Denn es stellt sich heraus, dass die beiden Agenten sind, abgestellt von den damaligen Großmächten UdSSR und USA mit nur einem Ziel, nämlich den begnadeten Möbius für ihre Seite zu gewinnen. Beide Agenten versuchen ihn zu überzeugen, die Klinik zu verlassen und für ihre Großmacht zu arbeiten. Möbius aber lehnt ab, weil er unabhängig bleiben möchte.
Jeder preist mir eine andere Theorie an, doch die Realität, die man mir bietet, ist dieselbe? Ein Gefängnis? Nein. Da ziehe ich mein Irrenhaus vor. Es gibt mir wenigstens die Sicherheit, von gewissenlosen Politikern nicht ausgenutzt zu werden.
Dürrenmatt zeichnet mit Möbius das Bild eines Wissenschaftlers, der sich mit den Folgen seiner Erfindungen auseinandersetzt und sein Wissen gegenüber der Gesellschaft geheim halten möchte. In der aktuellen politischen Diskussion in Deutschland entsteht meist der umgekehrte Eindruck, nämlich dass abgehobene Wissenschaftler in ihren Laboratorien alles erforschen, was möglich ist, ja sogar Menschen klonen wollen und ihrem Forscherdrang freien, ungeregelten Lauf lassen. Es bedarf der politischen Diskussion und Begrenzung durch die Politik. Ethikräte geben Empfehlungen und geben einen Rahmen vor, der eingehalten werden muss. Dagegen setzt Dürrenmatt eine ganz andere Forscherpersönlichkeit, die sich selbst Regeln unterwirft und ganz und gar nicht leichtsinnig handelt. Johann Wilhelm Möbius, die integre und selbstkritische Figur.
Soll ich den Unschuldigen spielen? Was wir denken, hat seine Folgen. Es war meine Pflicht, die Auswirkungen zu studieren, die meine Feldtheorie und meine Gravitationslehre haben würden. Das Resultat ist verheerend. Neue, unvorstellbare Energien würden freigesetzt und eine Technik ermöglicht, die jeder Fantasie spottet, falls meine Arbeiten in die Hände der Menschen fielen.
Möbius agiert sogar so weitsichtig, dass er auch seine beiden Physikerkollegen, die Agenten, davon überzeugt, weiterhin in der Anstalt zu bleiben, um sein Wissen vor der Gesellschaft geheim zu halten.
Nur im Irrenhaus sind wir noch frei. Nur im Irrenhaus dürfen wir noch denken. In der Freiheit sind unsere Gedanken Sprengstoff.
Die Physikerkollegen willigen ein. Sie bleiben mit ihm im privaten Sanatorium, weil auch sie keinen anderen Ausweg sehen. Schließlich müssten sie sich im Leben außerhalb der Anstaltsmauern ja als Mörder verantworten. Als geistig Verwirrte bleibt ihnen das erspart.
Verwandeln wir uns wieder in Verrückte. geistern wir als Newton daher.
Fiedeln wir wieder Kreisler und Beethoven.
Lassen wir wieder Salomo erscheinen.
Verrückt, aber weise.
Gefangen, aber frei.
Physiker, aber unschuldig.
Dürrenmatt zeichnet bis zu dieser Stelle im Theaterstück das Bild des pflichtbewussten Wissenschaftlers. In der Anstalt schotten sie ihre gefährlichen Erkenntnisse vor der Welt ab, verzichten auf Geld, Ruhm und Ehre.
Wenn das Stück hier aufhören würde, wäre es sozusagen eine Tragödie der Physik, die durchaus auch eben eine positive Note hat, in dem Sinn, dass es diesen Physikern gelingt, sich zu opfern zur Erhaltung der Welt.
Aber das Stück endet hier nicht. Der Zufall kommt ins Spiel, verkörpert von der Leiterin des Irrenhauses. Sie entpuppt sich als eigentlich Verrückte. Schon lange hat sie alle Manuskripte von Möbius kopiert. Sie will sich sein Wissen zunutze machen und damit ein weltumspannendes Imperium aufbauen, das die Menschheit gefährden wird.
Nun werde ich mächtiger sein als meine Väter. Mein Trust wird herrschen, die Länder, die Kontinente erobern, das Sonnensystem ausbeuten, nach dem Andromeda-Nebel fahren. Die Rechnung ist aufgegangen.
Nicht zugunsten der Welt, aber zugunsten einer alten, buckligen Jungfrau.
Das Stück nimmt also mit der buckligen Jungfrau, mit dem Zufall, den sie verkörpert, die schlimmstmögliche Wendung, wie Friedrich Dürrenmatt es ausdrückt.
Boshaftigkeit gehört zur dramaturgischen Pflicht jedes Schriftstellers. Wir haben nicht positiv, wir haben ehrlich zu sein.
Alle Bemühungen von Möbius, seine Erfindungen geheim zu halten, scheitern. Er ist nicht mehr Herr der Lage. So intelligent Menschen auch sein mögen, es gibt, so Dürrenmatt, immer Zufälle und Unwägbarkeiten, die alles aus dem Ruder laufen lassen können. Diese Wendepunkte im Leben haben Literaten schon immer interessiert, sagt Ulrich Weber.
Also man kann durchaus eben den Schicksal und Zufall als korrespondierende Begriffe sehen bei Dürrenmatt, wenn in der antiken Tragödie, also wo dort dramaturgisch das Schicksal steht, steht bei Dürrenmatt der Zufall als etwas Übermächtiges, das sich dem Einfluss der Menschen entzieht, nur vielleicht insofern verändert das, dass eben nicht irgendeinem höheren göttlichen Willen entsprechen würde, einer göttlichen Logik, sondern eben der Unberechenbarkeit der Welt.
Ein lange bekanntes Phänomen. Auch Ödipus, eine Gestalt aus der griechischen Mythologie, ist in den Strudel solcher Unberechenbarkeiten und Verwicklungen geraten. Er ermordet schließlich seinen Vater und heiratet seine Mutter, was natürlich nie seine Absicht war, sondern sein Schicksal. Bei Dürrenmatt leitet eine verrückt gewordene Anstaltsleiterin die Wende ein. Sie setzt das Grauen um, das Möbius immer verhindern wollte. Der geniale Physiker muss das Zepter aus der Hand geben. Er ist dem Lauf der Dinge ausgeliefert, wird zum Spielball der Ereignisse und kapituliert. Dürrenmatt sagt dazu, das Paradoxe sei eben oft die Wirklichkeit, die er auf seine Art auf die Bühne zu bringen versuche.
So grotesk ein Theaterstück auch sein mag, so entfernt jeder Wirklichkeit, es vermag gar nicht aus der Wirklichkeit herauszufallen, weil jedes Theaterstück von der Wirklichkeit genährt, inspiriert wird.
Die grausame Wirklichkeit überrollt am Ende die ehrenhaften Physiker. Möbius kann dem Treiben der Ärztin nichts mehr entgegensetzen.
Das Weltunternehmen startet! Die Produktion rollt an!
Es ist aus.
Die Welt ist in die Hände einer verrückten Irrenärztin gefallen.
Was einmal gedacht wurde, kann nicht mehr zurückgenommen werden.
Die zentrale Frage des Stücks, kann einmal gedachtes Wissen zurückgenommen werden, wird also verneint. Der Weltuntergang nimmt seinen Lauf. Ein düsterer Ausgang, den Dürrenmatt da wählt. Aber seine These von der schlimmstmöglichen Wendung, die jede Geschichte zu nehmen hat, sei kein grundsätzliches Bekenntnis zum Fatalismus oder Pessimismus. Es ist lediglich eine dramaturgische Wahl, sagt Ulrich Weber.
Er hat apokalyptische Szenarien sehr lustvoll inszeniert, immer auch mit dem Element, dass eigentlich aus der Katastrophe wieder etwas Neues entsteht. Das entspricht ja durchaus auch eben der biblischen Apokalypse, dass eigentlich der Weltuntergang sozusagen eben auch zugleich auch der Kern ist zu etwas Neuem.
Etwas Neuem, das die Zuschauer selbst entdecken müssen. Dürrenmatt fordert sie auf, mit seinen Vorgaben kreativ umzugehen und mit ihnen zu spielen.
Nur dem kann ich eine Antwort auf seine Fragen geben, der diese Antwort selber findet, nur dem Trost, der selber mutig ist. Das ist die grausame menschliche Begrenztheit der Kunst. Sie ist an sich ohnmächtig, kein Trost, keine Religion, ein Zeichen nur, dass hin und wieder irgendjemand in der allgemeinen Verzweiflung nicht verzweifelt. Mehr als dieses Zeichen kann ich nicht geben.